Wir starten in ein neues Jahr und starten in eine neue Predigtreihe, Predigtserie. Und das ist verbunden mit der Frage, was hast du dir eigentlich für das neue Jahr vorgenommen? Falls du noch so optimistisch warst, dass du dir was vorgenommen hast für das neue Jahr und nicht schon so desillusioniert, dass du gesagt hast, das mache ich nie wieder, hat eh nicht funktioniert. Was willst du in diesem Jahr gerne lernen oder was würdest du gerne am Ende dieses Jahres besser können als vorher? Ich bin überzeugt, eine Sache, die wir alle immer wieder neu lernen müssen und wo wir immer wieder neue Schritte gehen müssen, betrifft das Thema Vertrauen. Vertrauen im Allgemeinen, aber eben auch Vertrauen zu Gott, Glauben an Gott. Das ist eben nichts, wo man einmal sagen kann, ich habe eine Entscheidung gefällt und dann fällt mir das nie mehr schwer, sondern das ist etwas, wo wir immer wieder neu überlegen müssen. Ja, wir haben eine grundsätzliche Entscheidung gefällt, aber bin ich bereit, diese Entscheidung auch im Alltag in meinen Entscheidungen mitbestimmen zu lassen? Wir müssen das lernen zu glauben, dass das, was Gott uns sagt, glaubwürdiger ist als das, was wir manchmal selber uns sagen oder das, was andere uns sagen. Und das ist auch gar nicht so leicht. Und das ist natürlich eine wichtige Frage, wenn du noch an dem Punkt bist, zu überlegen, soll ich überhaupt mein Leben mit diesem Gott leben? Soll ich das überhaupt machen? Ist er das überhaupt wert? Aber auch dann, wenn du diese Entscheidung schon gefällt hast, ist es genauso immer wieder eine Herausforderung. Und letztlich ist das, was geistliches Wachstum ausmacht, dass ich wirklich sage, in allen Bereichen meines Lebens, ich will dem vertrauen und dem glauben, was Gott mir sagt. Und wir müssen immer wieder neu diese Entscheidungen treffen. Auf wen will ich hören? Auf Gott, auf meine eigene Stimme in mir drin oder auf andere? Und ein paar Schritte auf diesem Weg, das zu lernen, wollen wir gehen mit den Predigten in den kommenden Wochen und wollen uns dazu eine biblische Person ein bisschen näher anschauen und mit dem Leben einer biblischen Person da einige Schritte gehen. Und das ist Mose, der Mann, der das Volk Israel aus Ägypten geführt hat. Und ich finde, Mose eignet sich deshalb dafür, weil das bei Mose auch nicht so war, dass er einmal so einen Moment hatte und dann war das für ihn klar und dann war das kein Thema mehr. Mose war niemand, der das, wofür er heute vielleicht bekannt ist, der das von Anfang an war. Mose hat eine spannende Biografie, die nicht einfach nur geradlinig verläuft, sondern Mose hat eine Biografie mit vielen Umwegen, mit Ecken und Kanten. Er ist nicht der große Held von Anfang an, wo von vornherein schon klar war, der wird mal der Anführer eines ganzen Volkes. Aber es gibt dann in seinem Leben solche Momente, wo er genau solche kleinen Entscheidungen getroffen hat, vielleicht mal ganz überzeugt, vielleicht auch zweifelnd. Und das hat dazu geführt, dass sein Leben eben diese Richtung genommen hat. Und das finde ich, macht ihn uns recht nahe. Nicht gleich so einen fertigen Glaubensheld, der nie irgendwelche Fragen oder Kämpfe hatte, sondern jemand, der auch immer wieder solche Schritte gehen musste. Und sein Leben zeigt uns einfach, dass Gott auch in völlig schwierigen Umständen zum Ziel kommen kann. Vorhin hatten wir dieses Bild mit dem Chaos im Klassenzimmer, wo man sich fragt, wo ist eigentlich Gott da? Und wenn man sich die Situation im Leben von Mose und zur Zeit seiner Geburt anschaut, dann haben sich viele Leute wahrscheinlich die gleiche Frage gestellt. Wo um alles in der Welt ist eigentlich Gott in diesem Chaos? Und die Geschichte von Mose zeigt uns, Gott ist immer noch da. Und Gott sieht uns in diesem Chaos in unserem Leben. Und das Dritte, warum das Leben von Mose für uns hilfreich sein kann, das anzuschauen, in seinem Leben kommen letztlich ganz viele Themen vor, die uns irgendwo auch beschäftigen. Vielleicht auch Sachen, die heute theologische Fachbegriffe geworden sind, die wir irgendwie gebrauchen und die im Leben von Mose ganz praktisch und anschaulich angewandt werden, wenn auch vielleicht in anderen Zusammenhängen. Also solche Themen wie Berufung, Erlösung, Befreiung, alles das kommt auch im Leben von Mose und seinem Volk vor. Und deshalb wollen wir schauen, was können wir davon lernen und dann vielleicht so manches ein bisschen abstrakte Konzept auch mit Leben füllen. Und wir steigen heute in diese Aufbruchs- und Wandertour ein unter dem Thema Gottes Führung auch in schwierigen Umständen. Und ich lese dazu einige Verse als Predigttext aus 2. Mose, Kapitel 1, ab Vers 8. Bis Kapitel 2, Vers 10, und das kann man auch wieder hier vorne mitlesen. Da trat ein neuer König die Herrschaft an, der von Josef nichts mehr wusste. Er sagte zu den Ägyptern: Ihr seht, dass die Israeliten schon fast zahlreicher und mächtiger sind als wir. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, damit dieses Volk nicht noch weiter wächst. Denn sonst laufen sie womöglich zu unseren Feinden über, wenn ein Krieg ausbrechen sollte. Dann könnten sie gegen uns kämpfen und das Land in ihre Gewalt bringen. So zwang man die Israeliten zur Sklavenarbeit und setzte Aufseher über sie ein. Sie mussten für den Pharao die Vorratsstädte Pithom und Ramses bauen, doch je mehr die Israeliten unterdrückt wurden, desto zahlreicher wurden sie. Sie breiteten sich im ganzen Land aus, so dass es den Ägyptern langsam unheimlich wurde. Darum zwangen sie die Israeliten erbarmungslos zu harter Arbeit und machten ihnen das Leben schwer. Sie mussten aus Lehm Ziegel herstellen, auf den Feldern arbeiten. Den israelitischen Hebammen, Schifra und Pua, befahl der ägyptische König: Wenn ihr von den hebräischen Frauen zur Geburt gerufen werdet und seht, dass ein Junge zur Welt kommt, dann tötet ihn sofort. Ist es ein Mädchen, könnt ihr es am Leben lassen. Aber aus Ehrfurcht vor Gott hielten sich die Hebammen nicht an den königlichen Befehl, sondern ließen die Jungen am Leben. Als der König sie deswegen zur Rede stellte, erklärten sie ihm: Die hebräischen Frauen sind viel kräftiger als die Ägypterinnen. Ehe wir zu ihnen kommen, haben sie ihr Kind schon geboren. Weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, tat er ihnen Gutes und schenkte ihnen eigene Familien und Kinder. Das Volk Israel wurde immer größer und mächtiger. Schließlich befahl der Pharao den Ägyptern: Werft alle neugeborenen Jungen der Hebräer in den Nil, nur die Mädchen lasst am Leben. Zu jener Zeit heiratete ein Mann vom Stamm Levi eine Frau aus demselben Stamm. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Als sie sah, dass es ein gesunder, schöner Junge war, hielt sie ihn 3 Monate lang versteckt. Doch schließlich konnte sie ilnnicht mehr verbergen. Sie nahm einen Korb aus Schilfrohr und dichtete ihn mit Erdharz und Pech ab. Dann legte sie das Kind hinein und setzte es im Schilf am Nilufer aus. Die Schwester des Jungen blieb in einiger Entfernung stehen, um zu beobachten, was mit ihm geschehen würde. Irgendwann kam die Tochter des Pharao zum Baden an den Fluss. Ihre Dienerinnen gingen am Ufer hin und her und warteten. Plötzlich entdeckte die Tochter des Pharaos den Korb im Schilf. Sie schickte eine Dienerin hin und ließ ihn holen. Als sie den Korb öffnete, sah sie den weinenden Jungen darin liegen. Sie bekam Mitleid und sagte: Das ist bestimmt eins von den hebräischen Kindern. Da ging die Schwester des Jungen zu ihr und erzählte: Ich kenne eine hebräische Frau, die gerade stillt. Soll ich sie rufen? Dann kann sie das Kind für dich stillen. Ja, ruf sie her, antwortete die Tochter des Pharaos. Und so lief das Mädchen los und holte ihre Mutter. Die Tochter des Pharaos forderte die Frau auf: Nimm dieses Kind mit und still es für mich. Ich werde dich dafür bezahlen. Da nahm die Frau ihren Sohn wieder zu sich und stillte ihn. Als der Junge größer wurde, brachte sie ihn zur Tochter des Pharaos, die ihn als ihren eigenen Sohn annahm. Ich habe ihn aus dem Wasser geholt, sagte sie. Darum nannte sie ihn Mose, herausgezogen. Gottes Führung im Chaos, Gottes Führung in schwierigen Umständen. Wir steigen in diese Geschichte ein und das Erste, was wir hier sehen, ist, dass es doch eine Situation ist, wo das Böse übermächtig zu sein scheint, wo das Böse zu siegen scheint. Wie können wir da Gott vertrauen, wenn das so ist? Die Geschichte nimmt uns mit hinein, so in die Mitte des 2. Jahrtausends vor Christus. Ganz genau ist es nicht zu sagen, gibt unterschiedliche Meinungen, aber irgendwo so in der Mitte des 2. Jahrtausends vor Christus, nachdem zwischen dem 1. Buch Mose und dem Ende des 1. Buch Mose und dem 2. Buch Mose einige Jahrhunderte biblisches Schweigen sind, startet die Geschichte hier wieder. Das 1. Buch Mose hat damit geendet, dass der Patriarch Jakob mit seiner Großfamilie, mit seiner gesamten Sippe von Israel nach Ägypten übergesiedelt ist. Josef, einer der Söhne, hatte ja da ein bisschen unfreiwillig einen steilen Aufstieg hingelegt und aus diesen 12 Söhnen mit ihren Familien, einer Großfamilie mit Kindern, Kindeskindern und so weiter, wurde im Laufe der Jahrhunderte eine große Familie, ein Volk. Und dann ändert sich die politische Lage. An der Stelle hat die Geschichte hier eingesetzt. Es kommt ein neuer König, vielleicht sogar eine ganz neue Dynastie. Und der neue König hat keine Ahnung mehr von Josef und was der mal irgendwann Gutes getan hat für das Volk der Ägypter. Er hat nur eins, er hat Angst um seine Macht. Was, wenn diese Fremden im Land zu mächtig werden? Da muss man doch was dagegen tun. Und das macht er. Und es sind Methoden, wo man denkt, naja, die haben sich eigentlich bis in heutige Zeiten durchaus erhalten, wenn man sieht, wie das irgendwo in Diktaturen läuft. Der erste Versuch, harte Arbeit. Man muss den Leuten ordentlich was zu tun geben, dann kommen sie nicht auf dumme Gedanken und können schon gar nicht mehr über Revolution nachdenken. Und wenn sie mit den Kräften am Ende sind, dann kriegen sie vielleicht auch weniger Kinder. Das funktioniert nur eingeschränkt, so wird es da gesagt. Das Volk wird trotzdem noch zahlreicher. Der zweite Schritt, es wird eine gnadenlose Auswahl getroffen. Das Volk soll mit aller Macht dezimiert werden. Methoden, die man wirklich so aus totalitären Systemen kennt. Es gibt keine Ein-Kind-Politik mehr, es gibt eine knallharte Kein-Junge-Politik. Und wenn man das so liest, dann ahnt man nur, wie viel Leid das über das Volk gebracht hat, das Volk der Israeliten, welche Ängste damit verbunden waren, zu wissen, man bekommt ein Kind, vielleicht wird es einem weggenommen, vielleicht wird es umgebracht. Man fragt sich natürlich auch, wie kann man überhaupt nur zu sowas kommen, zu so einer Idee? Aber die ersten Mordpläne helfen nicht. Dann wird es noch ein bisschen drastischer. Das ganze Volk wird aufgehetzt, nachdem zuerst die Hebammen irgendwo eingespannt werden sollen. Und das funktioniert nicht. Dann wird das ganze Volk aufgehetzt. Das ist nicht ganz klar, ob dann Durchsuchungstrupps losgeschickt worden sind, die Häuser gefilzt haben, oder ob man einfach gesagt hat, wenn ihr bei euren Nachbarn, die zu den Israeliten gehören, merkt, die haben einen Jungen, schnappt ihn einfach und werft ihn in den Nil. Die kleinen Jungs werden praktisch den Krokodilen zum Fraß vorgeworfen. Und das alles klingt irgendwie wie so ein Relikt aus lange vergangenen Zeiten. Und gleichzeitig müssen wir ja gar nicht so lange zurückdenken, dass das Prinzip von, wie man es dann irgendwie beschönigend ausgedrückt hat, ethnischen Säuberungen, wo Menschen irgendwo leiden mussten, weil sie zur falschen Volksgruppe gehörten, wo es Bürgerkriege gab in Ländern, weil zwei Volksgruppen nicht gegeneinander, miteinander klargekommen sind. Das ist noch nicht allzu lange her. Und es ist ja auch noch nicht allzu lange her, wenn auch noch ein bisschen länger, dass in unserem Land solche Selektionen getroffen worden sind, dass Menschen aussortiert wurden, tragischerweise wiederum die Juden, weil sie die falsche Volkszugehörigkeit hatten. Und es ist irgendwie auch erschütternd, wenn man diesen Text liest, wenn man sieht, wie der Kampf ums nackte Überleben, die Geschichte des jüdischen Volkes, irgendwie vom Anfang bis in unsere Zeit durchzieht. Das ist ja auch in der Bibel nicht der einzige Versuch, um dieses Volk irgendwie loszuwerden. Und wenn wir dann vielleicht denken, okay, das kann noch aktuell sein, aber das kann ja nur in anderen Ländern passieren. Vielleicht ist es bei uns auch mal passiert, aber bei uns würde sowas nicht passieren. Dann müssen wir natürlich ehrlicherweise sagen und auch mit dem Bewusstsein, dass das manchmal komplexer ist, als man denkt, dann müssen wir trotzdem festhalten, dass auch wir in einem Land leben, wo im vergangenen Jahr zwar nicht Jungen nach der Geburt in irgendeinen Fluss geworfen worden sind, aber wo doch ca. 100.000 Kinder vor der Geburt abgetrieben wurden. Ich weiß, es ist kein Thema zum Beliebtmachen, aber es ist auch keins zum Totschweigen. Und wir merken, manches hat sich geändert, aber der Mensch hat sich irgendwie nicht wirklich verbessert. Der moralische Zeigefinger zu sagen, na, was die damals gemacht haben, das würde uns ja heute nie passieren, der steht uns irgendwie nicht besonders gut an. Bestimmte Themen bleiben. Und wir merken etwas von der Macht und dem Potenzial des Bösen, das in jedem Menschen steckt. Und wo fängt es an? Es fängt bei dem König da an, wo die eigene Machtposition beeinträchtigt ist. Und ich denke, dass das genau der Punkt ist, wo in unserem Leben wir dann heute vielleicht genauso davon betroffen sind, wo nämlich unsere eigene Perspektive beeinträchtigt ist. Da, wo wir den Eindruck haben, jemand rüttelt an unserem Lebensthron, auf dem ich sitze. Und wo ich sage, ich will in meinem Leben gerne entscheiden, was gut und richtig ist. Und dann kommt irgendjemand, können andere Menschen sein, die in mein Leben reinsprechen, es könnte auch Gott sein, und sagt, ich erhebe einen Anspruch auf den Thron in deinem Leben. Und dann wird's knifflig. Und dann merken wir, wie wir selber davon betroffen sind. Der russische Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn, der hat ja gesagt, der Strich, die Linie, die Gut und Böse voneinander trennt, die geht genau mitten durch das menschliche Herz. Und das gilt bis heute, dass wir genauso davon betroffen sind, dass das Potenzial zu solchen Taten genauso in uns drinsteckt, wie in jedem anderen Menschen und wie zu allen Zeiten. Das ist die ganz persönliche Komponente. Zum anderen sagst du vielleicht, wenn du das hörst, immerhin versklavt fühle ich mich jetzt nicht. Aber die Perspektive der Bibel ist, es gibt trotzdem so etwas wie so eine Unfreiheit, die alle Menschen betrifft. Es gibt eine geistliche Unfreiheit, es gibt eine geistliche Versklavung, die genau daran deutlich wird, dass das, was wir eigentlich oft für gut und richtig halten, wir trotzdem nicht machen. Im Neuen Testament schreibt Paulus mal, das Gute, was ich eigentlich tun will, das tue ich nicht. Und ich denke, das ist etwas, was jeder von uns schon erlebt hat. Das ist ja genau der Punkt, warum so viele Neujahrsvorsätze scheitern, dass wir uns zwar was Gutes vornehmen, aber dass wir es trotzdem nicht auf die Reihe kriegen. Und da merken wir, es ist ein Problem in uns drin. Und manchmal sind auch wir nicht so frei, wie wir gerne wären und wie wir uns vielleicht manchmal fühlen. Das Volk der Israeliten, es war unfrei, es war versklavt. Die Perspektive der Bibel ist, das, was in unserem Herzen drin ist, die Sünde, die macht auch uns unfrei. Und wir leben in dieser Welt und diese Welt ist kompliziert und die verursacht viel Leid. Und wir selbst, weil wir Teil des Ganzen sind, eben manchmal auch. Was heißt es in dieser Situation, Glauben zu lernen, Glaubensschritte zu gehen? Ich glaube, dass das eine der größten Anfechtungen ist, dass man den Eindruck hat, gewinnt nicht eigentlich in dieser Welt permanent das Böse? Fallen nicht eigentlich die scheinbar Guten, die mit dem guten Anliegen hinten runter und die, die egoistisch und rücksichtslos sich durchsetzen wollen, die gewinnen? Können wir eigentlich einem Gott vertrauen, der scheinbar zuschaut? Warum sollten wir ihm eigentlich vertrauen? Es fordert uns heraus, zu glauben und zu vertrauen, gerade dann, wenn so vieles dagegen zu sprechen scheint. Aber es fordert uns auch heraus, was tun wir denn aktiv dagegen? Was setzen wir dem entgegen? Wie lernen wir Vertrauen und Glauben da, wo unsere Verantwortung gefragt ist? Das ist der zweite Punkt, wo unsere Verantwortung gefragt ist. Ich kann natürlich fragen, warum ist das alles so? Warum ist das nicht anders? Und das ist berechtigt. Was ich spannend finde in diesem Text, da wird nicht nur irgendwie was beklagt, sondern da gibt es auch Personen, die an einem Punkt in dieser Geschichte aktiv etwas dagegen unternehmen. Die eben nicht sagen, so ist das Böse, da kannst du nichts gegen machen, man ist dem hilflos ausgeliefert, ich werde nichts dagegen unternehmen. Und es sind in diesem Text diese zwei unscheinbaren Personen, die eine relativ schwierige Position hatten. Sie waren Hebräerinnen, also Israeliten. Sie arbeiteten aber offensichtlich im Auftrag des Königs. Das waren wahrscheinlich nicht die einzigen, aber zwei. Vielleicht waren es auch welche, die irgendwie eine gehobene Stellung hatten. Und die bekamen ja vom ägyptischen König diese klare Anweisung, wenn ihr als Hebammen zu einer Geburt gerufen werdet, dann sorgt dafür, dass die Jungen nicht überleben. Gegen jegliches Berufsethos, was man irgendwie an den Tag legen muss, wenn man im medizinischen Bereich tätig ist, sich für das Leben einzusetzen. Was sollen die beiden machen? Kooperieren, gehorsam sein oder Strafe riskieren? Die Hebammen entscheiden sich für den Ungehorsam gegenüber dem König, um Schaden abzuwenden und nicht schuldig zu werden. Und warum? Im Text heißt es, aus Ehrfurcht vor Gott hielten sich die Hebammen nicht an den königlichen Befehl. Die Hebammen hatten eine größere Ehrfurcht vor Gott als vor dem König. Und deshalb konnten sie auch der Furcht vor dem König und den Folgen widerstehen. Die Ehrfurcht vor Gott, die Abhängigkeit von einem, der noch wesentlich größer ist, hat ihnen den Mut gegeben, Stellung zu beziehen und aktiv Schritte zu gehen. Das waren bestimmt auch von Natur aus keine Heldinnen. Wahrscheinlich hätten sie sich nie als solche bezeichnet. Aber sie leben Vertrauen. Sie leben Abhängigkeit von Gott. Und man kann an der Stelle natürlich etwas ahnen von dem, was auch Christen in Diktaturen, sei es im Dritten Reich oder in irgendwelchen anderen Reichen, durchkämpfen mussten. Und die Spannung besteht ja bis heute. Ja, es gibt ein Gebot, die Obrigkeit zu achten. Und das gilt erstmal grundsätzlich. Und man sollte auch sehr vorsichtig sein, diesen Widerstandsfall wegen irgendwelcher Fragen zu schnell auszurufen. Die Frage sollte immer sein, zwingt mich gerade jemand aktiv gegen ein Gebot Gottes zu handeln? Es geht nicht darum, zwingt mich der Staat gerade dazu, irgendetwas zu machen, was mir nicht gefällt, sondern es geht um die Frage, zwingt er mich, etwas zu tun, was gegen ein göttliches Gebot ist? Die Hebammen übernehmen Verantwortung, auch wenn sie dabei aus ganz strenger Perspektive vielleicht auch schuldig werden. Sie flunkern ja dem König so ein bisschen was vor, ob das wirklich so war, sei mal dahingestellt. Aber man merkt auch, es gibt solche Situationen, da hat man nur noch die Wahl zwischen falsch und falsch. Da ist es mit richtig und falsch nicht mehr so einfach auseinanderzuhalten. Manchmal muss man abwägen, was ist das kleinere und was ist das größere Übel. Keine einfache Frage. Es ist gut, dass wir in solchen Fragen gerade nicht stehen. Aber trotzdem bleibt die Frage, wo ist vielleicht in diesem Jahr deine Verantwortung gefragt? Wo willst du in diesem Jahr deine Stimme erheben gegen offensichtliches Unrecht? Ich kann so ein Ärgernis auch an der falschen Stelle sehen. Deswegen muss man an der Stelle durchaus vorsichtig sein. Es ist auch klar, dass die erste Aufgabe von Kirchen und Gemeinden nicht ist, Politik zu machen. Aber wo gibt es Sachen, wo wir die Ehrfurcht vor Gott über Menschenfurcht stellen müssen und wo es einfach dran ist, dass wir Position beziehen? In der Geschichte ist es ja so, Gott segnet das. Er sieht das und er belohnt das. Und auch da ist wieder klar, das gilt nicht in jedem Fall und automatisch. Auch Menschen, die sich für eine gute Sache eingesetzt haben, sind dabei umgekommen. Die sind nicht alle dabei bewahrt geblieben. Aber das grundsätzliche Prinzip gilt trotzdem. Wer sich auf Gott verlässt, der wird gehalten. Und das ist vielleicht auch so ein Vertrauensschritt für dieses Jahr, zu sagen, ich will Unrecht nicht einfach als Unrecht stehen lassen. Ich will meine Stimme dagegen erheben. Aber es ist ja auch noch eine zweite Frage, welchen Kampf gegen, sage ich mal, Sklaverei und Unterdrückung in deinem eigenen Leben willst du wieder neu aufnehmen? Wo willst du dagegen angehen, dass du immer wieder mit den gleichen Themen kämpfst? Wo willst du eben nicht sagen, naja, so bin ich halt, was kann man da schon machen? Wo willst du dich in diesem Jahr mit Sünde und Schuld in deinem Leben nicht einfach zufrieden geben? Wo ist deine Verantwortung gefragt? Spannende Fragen, die dieser Text uns stellt. Der Text zeigt dann noch etwas Drittes. Er zeigt uns nämlich in diesem ganzen Chaos, wie Gott auch im Versteckten, im Verborgenen seine Fäden noch spannt. Denn genau mitten in diesem Chaos, aus einer scheinbar allmächtigen Diktatur, aus dem Leid von Menschen, da kommt noch ein Kind zur Welt. Zwei Menschen heißt es da, ein Mann vom Stamm Levi, eine Frau aus demselben Stamm, die haben geheiratet, die planen ihre gemeinsame Zukunft. Vielleicht haben die sich auch manchmal gefragt, ein Gedanke, der einem vielleicht heute mitunter auch durch den Kopf schießen kann, wie kann man eigentlich in dieser Situation noch eine gemeinsame Zukunft planen? Wie kann man eigentlich in diese Welt noch Kinder setzen? Aber vielleicht war es für sie auch ein Signal von Hoffnung zu sagen und gerade gegen diese ganze Perspektivlosigkeit wollen wir was entgegensetzen. Die Eltern bekommen Kinder, sie haben vorher schon Kinder, aber sie bekommen noch Kinder. Natürlich spannende Frage, die Chance war letztlich 50-50, wird es ein Junge, wird es ein Mädchen? Das Kind wird geboren, ein Junge. Man ahnt so ein bisschen, was ist ihnen durch den Kopf gegangen. Was heißt das jetzt? Es heißt ja dann, da 3 Monate lang haben sie das Kind versteckt. Also nichts mit, wir lassen alle daran Anteil haben, wir schicken die Geburtsanzeige rum, wir fahren stolz mit dem Kinderwagen durch die Gegend. Alles nicht möglich. Könnte alles fatale Folgen haben. Stattdessen kann man sich vorstellen, wie jedes kleine Schreien dieses Kindes irgendwo unterdrückt werden muss. Und was natürlich letztlich unmöglich ist, und je älter das Kind wird, ist es dann irgendwann auch unmöglich. Sie wissen nicht mehr weiter und die Not macht erfinderisch. Sie wählen dieses ungewöhnliche Versteck, auch ein riesen Vertrauensschritt. Die Frau muss ja ihr Kind, ihr eigenes Kind loslassen. Sie muss es loslassen im Vertrauen darauf, dass irgendwie das Kind durchkommt, dass ihm nichts passiert, dass es nicht den falschen Leuten in die Hände fällt. Und Gott führt. Gott führt in diesem Chaos. Dieses Kind wird nicht von irgendjemand gefunden. Es wird tatsächlich auch nicht von Israeliten gefunden. Es wird von einer Ägypterin gefunden, die auch noch die Prinzessin vom Hof ist, die aber offensichtlich auch ein weiches Herz hat und die von diesem Kind angerührt ist, die sich eben nicht dazu durchringen kann, den Befehl des Königs, ihres Vaters oder Bruder oder wessen auch immer umzusetzen und durchzuführen, sondern die sich um dieses Kind kümmert. Noch ist nichts zu ahnen von der zukünftigen Geschichte von Mose, aber Gott führt eben und in diesem Chaos gibt es Menschen, die nicht mal davon etwas ahnen, dass sie von Gott gebraucht werden und die trotzdem von ihm gebraucht werden. Mose wird gefunden und paradoxerweise wird das zur Bewahrung. Die Prinzessin adoptiert ihn und die Mutter darf ihn aufziehen. Sie kriegt sogar noch Geld dafür. Was für ein Luxus. Und später kommt er an den Hof, er bekommt eine Bildung, er bekommt eine Erziehung, er bekommt eine Ausbildung, die ihn sicherlich vorbereitet hat auf die dann mal irgendwann auf ihn wartende Aufgabe. Gott führt, auch im Chaos. Das Chaos in dieser Welt ist real. Wir sind in dem gefragt, wo ist unsere Verantwortung, auch diesem Chaos entgegenzustehen. Aber die Geschichte zeigt eben noch eins, Gott führt. Und wir müssen eben lernen, genau daran festzuhalten. Dann, wenn das Chaos scheinbar Überhand zu nehmen droht, wenn das Chaos zu siegen scheint, zu sagen, und ich vertraue darauf, dass Gott trotzdem noch führt. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo man sagen kann, schöne Geschichte. Woher will der das da vorne eigentlich wissen? Klingt gut, aber warum sollte ich das machen? Woher kann ich wissen, dass das zuverlässig ist? Erstmal kann ich natürlich sagen, ja, diese Geschichte zeigt, Gott hat das damals gemacht und wenn Gott der Gleiche ist, dann macht er das heute auch noch. Und da, wo du für dich vielleicht gerade in Zweifel ziehst, dass Gott im Chaos deines Lebens irgendwie noch die Hände im Spiel hat, da kann diese Geschichte eine Ermutigung sein. Ja, Gott führt, auch im Chaos. Aber das ist ja auch nicht alles, was wir aus der Bibel wissen. Die Geschichte geht noch weiter. Wir haben nicht nur Mose, an dem wir uns festhalten können, auf den wir schauen können, sondern wir haben noch mehr. Hier im Text kommt Gottes Hilfe von einem Kind her, von einem Kind, das dann im Palast aufgenommen wurde. Und wenn wir die Bibel weiterlesen, weiter und weiter und weiter, bis man irgendwann zur Weihnachtsgeschichte kommt, dann liest man wieder von einem Kind. Von einem Kind, das in einfachen Verhältnissen geboren wurde. Und die Parallelen sind ja noch mehr. Hier ein Kind, das aus Ägypten kam und gleich nach der Geburt vom Tod bedroht war. In der Weihnachtsgeschichte haben wir Jesus, der direkt nach der Geburt vom Tod bedroht war, weil ebenso ein König um seine Machtposition fürchtete und der nach Ägypten fliehen musste und dann später aus Ägypten wieder zurückkam. Und die Bibel selbst stellt diesen Bezug an mehreren Stellen her. Und die Bibel selbst stellt auch den Bezug von Mose und Jesus und Mose her. Das ist also nichts, was ich mir einfach nur kreativ ausgedacht habe. Zum Beispiel im Hebräerbrief, da steht Folgendes. Da schreibt der Schreiber dieses Briefes, richtet eure ganze Aufmerksamkeit auf Jesus, liebe Geschwister. Seht auf ihn, den wahren Apostel und hohen Priester, zu dem wir uns alle bekennen, und haltet euch vor Augen, wie treu er dem dient, der ihn eingesetzt hat. Er ist darin Mose vergleichbar, von dem die Schrift sagt, dass er sich in Gottes ganzem Haus als treu erwies. Jesus ist Mose ähnlich. Also nicht Mose ist Jesus, Mose war Mose und Jesus ist Jesus, aber hier zieht jemand auch diese Parallelen. Jesus kam in diese Welt und Jesus war treu für uns. Und Jesus kam in diese Welt als Befreier. Nicht als direkter Befreier von aller Unterdrückung, die uns so beschäftigt, aber als Befreier der Schuld, die uns in unserem eigenen Leben oft beschäftigt und unterdrückt und unfrei macht. Wir sind nicht versklavt unter irgendeinen König, aber eben unter die selbstsüchtigen Wünsche unseres eigenen Herzens. Und Jesus befreit. Und Jesus ist an der Stelle eben tatsächlich noch mehr als Mose, weil er nicht nur von äußeren Umständen befreit hat, sondern weil er das Problem an der Wurzel angepackt hat. Mose sah am Anfang nicht aus wie der große Befreier, aber das war bei Jesus auch so. Aber weil Jesus gekommen ist, können wir daran festhalten, dass Gott in allem Chaos noch für uns ist. Mose, der lebt schon lange nicht mehr. Aber bei Jesus, gehen wir davon aus und leben in dieser Überzeugung, dass er lebt. Und dass Gott uns darin gezeigt hat, er kommt zu uns und er ist für uns, auch im Chaos in dieser Welt und auch in allen Schwierigkeiten hat er noch den Überblick. Damals kam die Befreiung durch dieses unscheinbare Kind. Heute kommt die Befreiung und Hoffnung für uns durch das Kind, was nicht Kind geblieben ist. Und die Hoffnung endet ja damit, dass das irgendwann mal für alle Welt sichtbar wird. Das ist nicht die direkte Lösung für alle unsere Probleme. Die lösen sich dadurch nicht automatisch in Luft auf. Aber das ist ein Grund, der es uns nochmal konkreter vor Augen stellt, warum es sich lohnt, Gott zu vertrauen. Und jetzt gehen wir in dieses neue Jahr rein, von dem erst 9 Tage jetzt um sind oder schon wieder 9 Tage, je nachdem, wie man es sehen will. Aber weil Jesus gekommen ist, können wir mit Gott leben. Weil Jesus gekommen ist, können wir auch in dieses neue Jahr an der Hand Gottes gehen, in dem Chaos, was gerade vielleicht in unserem Leben herrscht. Und wir können das jeden Tag neu lernen. Gott ist für uns. Das Versprechen, dass Gott für uns ist, das gilt dank Jesus jeden neuen Tag. Mose zeigt uns gewissermaßen wie so ein Scheinwerfer mit seinem Leben schon auf Jesus. Und es ist unser Wunsch, auch mit diesen Predigten und durch alles andere, was wir hier so als Gemeinde machen, dass wir ihn kennenlernen und dass wir das miteinander lernen, auch in einem verworrenen und vielleicht chaotischen Jahr an ihm festzuhalten. Amen.